SR Info. Bilanz am Mittag.
Heute mit Katrin Auer. Herzlich willkommen. Statt Bargeld für Asylbewerber, Bundestag beschließt Rechtsgrundlage für Bezahlkarten. Das ist gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über mögliche Umrüstungen von Gas auf Wasserstoffnetze, auch hier im Saarland. Und Landärzte werden gesucht und manchmal auch gefunden. Wir schildern ein erfolgreiches Beispiel aus Weißkirchen. Nach langen Diskussionen kann jetzt die umstrittene Bezahlkarte für Geflüchtete flächendeckend kommen. Der Bundestag hat am Vormittag eine entsprechende Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes beschlossen. Lea Eichhorn fasst zusammen.
Wirklich überzeugt sind viele Grünen-Abgeordnete immer noch nicht. Doch die Länder hatten sich eine bundeseinheitliche Regelung gewünscht. Der Kompromiss der Ampelkoalition sieht nun vor: Kommunen können künftig auch eine Bezahlkarte statt Bargeld an asylsuchende Menschen ausgeben. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andreas Audretsch betont aber, die Regelung schließe aus, dass Menschen aus der Gesellschaft herausgedrängt werden.
Weil wir eingefügt haben, dass das Existenzminimum zu jeder Zeit gewährleistet sein muss und nicht nur das, dass die Teilhabe von Menschen und vor allem von Kindern zu jeder Zeit zu garantieren ist.
Denn in der jetzt beschlossenen Gesetzesänderung der Bundesregierung steht auch, wenn Asylsuchende notwendige Dinge des persönlichen Bedarfs nicht mit der Karte bezahlen können, müssen die Kommunen auch Bargeld auszahlen. Als Beispiele nennt Audretsch einen Stromvertrag oder das Essen in der Schulkantine. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion Stefan Stracke fordert hingegen, Migration weiter zu begrenzen. In seinen Augen wird die Bezahlkarte dafür sorgen, dass weniger Menschen nach Deutschland kommen. Den Grünen wirft Stracke eine Verzögerungstaktik vor.
Über Monate hinweg ein Verschleppen. Und das hat den Grund darin, weil sie die Bezahlkarte im Grunde nicht wollen. Sie wollen die Ziele nicht, die damit verbunden sind, nämlich die Zuzugsanreize zu senken, Geldtransfers ins Ausland wirksam zu verhindern, gerade was Familienangehörige und Schlepper und Schleuser angeht.
Die Frage, ob die Bezahlkarte Menschen davon abhält, nach Deutschland zu fliehen, sorgt im Plenum für hitzige Reaktionen. Die Abgeordnete der SPD, Rasha Nasser, und die linken Politikerin Clara Bünger weisen darauf hin, erst vor wenigen Tagen befragte der Sozialausschuss des Bundestags dazu mehrere Wissenschaftler. Diese bezweifelten den abschreckenden Effekt einer solchen Bezahlkarte. SPD-Politikerin Nasser warnt davor, die Bezahlkarte als Allheilmittel zu betrachten.
Menschen kommen nicht allein wegen der Geldleistung nach Deutschland. Sie kommen nicht nur für einige hundert Euro im Monat. Wer das behauptet, macht es sich nicht nur ziemlich leicht, sondern zeigt auch eine ziemliche Arroganz. Kein Mensch auf der Flucht wird umkehren, weil wir die Bezahlkarte möglich machen.
Die Fraktion der CDU und CSU hatte kürzlich einen eigenen Gesetzentwurf zur Bezahlkarte mit weniger Gestaltungsspielraum für die Kommunen eingebracht. Sie will etwa festlegen, dass Asylsuchende maximal 50 Euro Bargeld monatlich bekommen können. Die Union und die Gruppe der Linken stimmen nun gegen den Antrag der Bundesregierung. Für den Koalitionsentwurf votieren die Fraktionen der SPD, der Grünen und der FDP. Auch die AfD und die Gruppe BSW stimmen dafür.
Verkehrsminister Wissing von der FDP hat sich in die Schlagzeilen gebracht mit einem Szenario, das im Autoland Deutschland besonderes Drohpotenzial hat. Er bringt mögliche Fahrverbote ins Spiel, weil mit den bisher geltenden Regeln der Verkehrsbereich die Klimaziele deutlich verfehlt. In einem Brief an die Vorsitzenden der Ampelfraktionen, über den als erstes die Bild-Zeitung berichtet hat, schreibt er: Sollte das neue geplante Klimaschutzgesetz nicht bis Juli in Kraft treten, müsse er mit Fahrverboten reagieren, um die Emissionen im Verkehr so zu reduzieren, wie das Gesetz es bislang vorsieht. Das habe ich mir vor der Sendung erklären lassen von Martin Polanski, unserem Hauptstadtkorrespondenten. Herr Polanski, nochmal konkret: Was ist der Anlass für Wissing, jetzt so ein Drohszenario an die Wand zu malen?
Ja, er versucht einfach, den Druck zu erhöhen auf den Koalitionspartner, die Grünen. Die lassen sich ja bislang nicht ein auf eine Reform des Klimaschutzgesetzes, die von der FDP verlangt wird, um eben im Verkehrsbereich auch da ein bisschen die Luft rauszunehmen, den Druck vom Verkehrsbereich zu nehmen, da schnell viel CO2 einsparen zu müssen. Und Wissing droht jetzt eben mit diesen Fahrverboten. Das ist aber eher so ein schwarzes Peterspiel nach dem Motto: Seht her, liebe Grüne, am Ende seid ihr daran schuld, dass es Fahrverbote gibt, und diesen schwarzen Peter wollen die Grünen natürlich auch nicht haben.
Was genau ist jetzt nochmal der politische Knackpunkt an diesem Klimaschutzgesetz?
Ja, nach dem jetzigen Klimaschutzgesetz gibt es ja die sogenannten Sektorziele für jeden Bereich: Verkehr, Gebäude, Energieerzeugung, Industrie und so weiter. Gibt es konkrete Vorgaben, wie viel pro Jahr an Treibhausgasen eingespart werden muss? Die Reform des Klimaschutzgesetzes würde dazu führen, dass man eine Gesamtbilanz zieht, dass die Gesamtbilanz entscheidend ist. Also man seinen Strich unterzieht und sagt, wie viel haben wir denn insgesamt eingespart und nicht nur jeweils in den einzelnen Sektoren. Und da würde man eben dazu kommen, und das hat man in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass man in der Gesamtbilanz die Ziele erreicht, dass Deutschland also ausreichend Treibhausgase einspart, die Vorgaben erfüllt. Dass es aber eben diese beiden Ausreißer gibt, vor allem den Verkehrssektor, aber auch den Gebäudebereich. Und da sind dann eigentlich im Zweifelsfall nach dem jetzigen Gesetz eben auch Sofortmaßnahmen notwendig. Und die will eben Wissing verhindern. Und jetzt sagte, wir müssen jetzt möglichst schnell das Klimaschutzgesetz, die Reform des Klimaschutzgesetzes verabschieden, damit eben der Druck vom Verkehrsbereich runtergenommen wird.
Aber stimmt denn eigentlich die Behauptung, dass mit dem geltenden Recht Wissing ab Juli nur noch die Option hätte, mit diesen Fahrverboten zu reagieren?
Ja, nur diese Option hat er wahrscheinlich nicht. Es gibt ja andere Vorschläge, zum Beispiel eben Tempolimit auf Autobahnen zu verhängen. Also, dass man eben generelles Tempolimit hat auf allen Autobahnen. Man muss sagen, das würde natürlich zu Treibhausgaseinsparungen führen. Allerdings zeigen eben auch die Studien, die es dazu gibt, dass das nicht ausreichen würde. Also die Verfehlungen im Verkehrsbereich sind dann eben doch so groß, die Verfehlungen der selbst gesteckten Ziele, dass man eben mit dem Tempolimit alleine das nicht erreichen würde. Und sehr schnelle Erfolge sind da eigentlich auch nicht wirklich zu erwarten im Verkehrsbereich. Man setzt ja eher auf eine Langfriststrategie, eben weg vom Verbrenner hin zum Elektroauto. Das würde aber eben heißen, dass erst in den 2030er Jahren dann so richtige Minderungen bei den Treibhausgasausstößen dann auch zu verzeichnen sind.
Umweltverbände kritisieren Wissing jetzt für dieses Szenario Fahrverbote. Er habe schließlich 2,5 Jahre Zeit gehabt, die Emissionen in seinem Bereich runterzubringen oder zumindest eine Minderung mal auf den Weg zu bringen. Und weil er das verschlafen habe, müsse er jetzt mit solchen Drohungen kommen. Ist schon ein bisschen was dran, oder?
Naja, es ist halt schon so, dass seit Jahren im Verkehrsbereich eben die selbstgesteckten Ziele nicht erreicht werden. Jetzt kann man sicherlich darüber diskutieren, sind diese selbstgesteckten Ziele realistisch? Was zuletzt eingeführt wurde als Maßnahme, die wohl auch einen gewissen Effekt hat, ist eben diese CO2-Komponente bei der Lkw-Maut, dass da eben auch der CO2-Ausstoß zählt, wenn man so will, und auch bezahlt werden muss. Und davon erhofft man sich schon, dass es da spürbare Reduzierungen gibt beim Treibhausgasausstoß, weil eben Lkw-Speditionen angehalten werden, dann möglichst den Fahrzeugpark möglichst schnell dann auch umzustellen, wenn sie denn das Geld dafür haben. Aber insgesamt muss man natürlich sagen, im Verkehrsbereich ist ja vieles hochgradig ideologisch umstritten. Die einen sagen sowieso, Auto ist ein Verkehrsmittel von gestern. Andere sagen, aufs Auto kann ich überhaupt nicht verzichten. Und von daher werden da sicherlich auch jeweils dann Wählerklientel bedient, sowohl von Seiten der Grünen und der Umweltverbände als auch von Seiten der FDP.
Verkehrsminister Wissing macht Druck auf die Grünen, damit das Klimaschutzgesetz so beschlossen wird, wie er es sich wünscht. Martin Polanski aus dem ARD-Hauptstadtstudio hat uns informiert. Grüner Wasserstoff, also hergestellt mit Hilfe von erneuerbaren Energien, gilt als zentraler Baustein der Energiewende. Mit Wasserstoff will die saarländische Stahlindustrie zum Beispiel künftig grünen Stahl produzieren. Aber dafür braucht sie extreme Mengen an Wasserstoff. Der muss erstmal nach Burbach oder Dillingen kommen. Dafür wird natürlich ein Wasserstoffnetz benötigt. Gestern hat das EU-Parlament genau dazu eine wichtige Entscheidung getroffen, nämlich, dass Gasnetzbetreiber künftig, zumindest theoretisch, auch Wasserstoff durch ihre Pipelines leiten dürfen. Peter Sauer aus der SR-Wirtschaftsredaktion, was genau bedeutet das?
Ja, das klingt vielleicht erstmal profan, ist es aber nicht, weil die EU-Kommission ursprünglich geplant hatte, dass Gas- und Wasserstoffnetze getrennt voneinander betrieben werden müssen, hätte zum Beispiel bedeutet, dass ein Stadtwerk für den Wasserstoffbetrieb eigentlich eine extra Gesellschaft hätte gründen müssen. Dagegen gab es heftige Kritik, vor allem aus Deutschland. Daraufhin wurde die Richtlinie und Verordnung jetzt nochmal dementsprechend angepasst. Der Stadtwerkeverband VKU lobte den Beschluss deshalb auch. Eine unternehmerische Trennung zwischen Gas- und Wasserstoffnetzen hätte es nach VKU-Angaben vielen Stadtwerken ja nahezu unmöglich gemacht, eine investitionssichere Transformation dieser Gasinfrastruktur einzuleiten.
Und was bedeutet das jetzt für die Wasserstoffvorhaben hier im Saarland?
Ja, also der Netzbetreiber Kreos war natürlich auch erleichtert. Frank Gawandka, der Kreos-Geschäftsführer, sagte dem SR, diese Entscheidung sei sehr wichtig, um einen möglichst fließenden Übergang von Gas zum klimaneutralen Wasserstoff zu ermöglichen. So könne man jetzt auch das Know-how, das natürlich bei den Gasnetzbetreibern vorhanden ist, voll ausschöpfen und es müssten keine ineffizienten Doppelstrukturen aufgebaut werden, die einen schnellen Aufbau von der Wasserstoffwirtschaft in Europa verhindert hätten. Und das ist ja eigentlich auch genau das, was die EU will, dass das schnell vorwärts geht. Denn nur wenn grüner Wasserstoff möglichst schnell im industriellen Maßstab genutzt werden kann, können die sehr ambitionierten Klimaziele überhaupt erreicht werden. Deutschland will da ja auch richtig Gas geben. Bis 2032 soll ein knapp 10.000 Kilometer langes sogenanntes Kernnetz entstehen. Das Gute für die Saarindustrie ist, weil man mit der Stahlindustrie einen extrem großen Abnehmer hat. Die wollen pro Jahr allein 150.000 Tonnen davon. Also wie du gesagt hast, eine extreme Menge. Wird schon ab 2027 ein grenzüberschreitendes Netz geben, nennt sich Mosaik. Das ist seit Mitte der Woche auch zwischen der Stahlindustrie und den Netzbetreibern Creos Deutschland und GAT Gas aus Frankreich vertraglich fixiert. Das Netz soll so 90 Kilometer lang sein und dann auch ans deutsche Kernnetz irgendwann angeschlossen werden.
Wenn die bisherigen Gasnetzbetreiber künftig auch mit Wasserstoff arbeiten dürfen, können sie dann theoretisch auch die alten Gasleitungen nutzen oder müssen die umrüsten?
Ja, das wurde und wird nach wie vor untersucht. Bisher sprechen eigentlich alle Studien, auch international, dafür, dass es geht. Die Leitungen bestehen in der Regel aus Stahl. Die Gefahr ist, jetzt gibt es so ein bisschen Chemie-Leistungskurs, dass atomarer Wasserstoff in Risse oder Schweißnähte eindringen könnte. Könnte, sage ich, und es zu Lecks kommen könnte. Aber das ist wohl regelbar über den Druck, mit dem der Wasserstoff durch die Leitungen gejagt wird. Das wird dann halt etwas weniger sein als bisher beim Erdgas. Und es spricht bisher sehr vieles dafür, dass die bestehenden Leitungen genutzt werden können. Auch bei Creos ist man da optimistisch. Das spart natürlich Zeit und vor allem auch Geld. Trotzdem werden auch Leitungen neu gebaut werden müssen. Hier bei uns zum Beispiel beim Mosaiknetz ein etwa 20 Kilometer langes Stück von Fürstenhausen bei Völklingen nach Karling.
SR-Wirtschaftsreporter Peter Sauer war das mit Informationen über das Wasserstoffnetz, das künftig auch im Saarland entsteht. Wichtig vor allem für grünen Wasserstoff für die Stahlindustrie. Jetzt die Meldung des Tages von Isabel Tentrup.
Niedrigere Preise für Energie und Lebensmittel haben die Inflationsrate auf den tiefsten Stand seit fast 3 Jahren gedrückt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts stiegen die Verbraucherpreise im März verglichen mit dem Vorjahr nur noch um 2,2%. Nahrungsmittel waren erstmals seit 2015 günstiger als ein Jahr zuvor. Energie verbilligte sich, obwohl zu Jahresbeginn die Preisbremsen ausgelaufen sind und der CO2-Preis gestiegen ist. Volkswirte rechnen damit, dass die Teuerung weiter zurückgeht. In Deutschland machen wieder mehr Jugendliche eine Ausbildung. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, haben im vergangenen Jahr fast 480.000 Menschen einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen. Das sind zwar mehr als im Jahr davor, aber weiterhin weniger als vor der Corona-Krise. Gestiegen ist die Zahl der Azubis vor allem im öffentlichen Dienst. Danach folgen die Bereiche Landwirtschaft sowie Industrie und Handel. Zurück gingen die Zahlen dagegen bei den freien Berufen und im Bereich Hauswirtschaft. 3 Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen sitzen wegen Terrorverdachts in Untersuchungshaft. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf mitteilte, hat das Amtsgericht Düsseldorf bereits am Osterwochenende gegen die 15- und 16-Jährigen Haftbefehle erlassen. Die Beschuldigten seien dringend verdächtig, einen islamistisch motivierten Terroranschlag geplant zu haben. Die Lage in den Überschwemmungsgebieten in Russland und dem Nachbarland Kasachstan bleibt angespannt. Heute früh wurde ein Dorf in der südrussischen Region Kurgan evakuiert, nachdem der Pegelstand des Flusses Tobol dort stark gestiegen war. Aus Orenburg am Fluss Ural werden ebenfalls neue Überflutungen gemeldet. In Kasachstan wurden bislang fast 100.000 Menschen vor dem Hochwasser in Sicherheit gebracht. Nach Angaben des Katastrophenschutzministeriums gilt in 8 der 17 kasachischen Provinzen weiterhin der Ausnahmezustand.
Seit Tagen schaut die Welt mit Sorge in Richtung Iran und Israel. Eine direkte Konfrontation ist wahrscheinlicher geworden, vor allem nach einem Raketenangriff auf das iranische Konsulat in Damaskus, für den Israel verantwortlich gemacht wird. Nun rechnen viele mit Vergeltung. In US-Medien heißt es, es sei keine Frage, ob ein iranischer oder vom Iran gesteuerter Angriff komme, sondern nur wann. Jan-Christoph Kitzler berichtet über die aktuelle Lage.
Manche in Israel nehmen die aktuelle Bedrohungslage noch mit Humor. Zum Beispiel der TV-Reporter, der von seiner Kollegin gefragt wird, ob er auf einen Angriff des Iran vorbereitet sei. Er habe eine Dose Kichererbsen, sagt er lachend. Vielleicht kaufe er jetzt noch eine. Anderen ist nicht mehr zum Lachen zumute, seit US-Medien gemeldet haben, es sei keine Frage, ob ein Angriff des Iran auf Israel komme, sondern nur noch wann. Heute Morgen wurden Israelis wach mit Meldungen, ein Angriff in den nächsten 48 Stunden stehe bevor. US-Bedienstete in Israel wurden angewiesen, auf Reisen außerhalb des Großraums Tel Aviv von Jerusalem und Beersheba zu verzichten. Die Bedrohung ist offenbar akut geworden, nachdem Israel am 1. April das iranische Konsulat in Damaskus angegriffen und dort mehrere hochrangige Militärs getötet hatte. Irans Revolutionsführer Khamenei hatte gestern noch einmal betont, dass dieser Angriff nicht ungesühnt bleiben werde. Konsulate und Botschaften in jedem Land sind Teil der Seele des Landes, dem sie gehören. Wenn die Israelis unser Konsulat angreifen, ist es, als hätten sie unser Land angegriffen. Dies ist eine internationale Norm. Völlig unklar ist jedoch, wie die Reaktion ausfallen wird, sollte es sie denn geben. Denkbar ist zum Beispiel ein Angriff auf eine israelische Botschaft, ein Schlag durch die Hisbollah-Miliz im Libanon, die vom Iran unterstützt wird, oder ein direkter Schlag. Israels Armeesprecher Daniel Hagari erinnerte gestern Abend daran, dass die Bedrohung durch den Iran grundsätzlich nicht neu sei. Übrigens wird der Staat Israel auf die ein oder andere Weise wöchentlich, wenn nicht fast täglich, von iranischen Streitkräften angegriffen, aus dem Jemen, dem Irak und Syrien. Und unsere Verteidigungssysteme fangen diese Bedrohungen ab. Dennoch, wir sind vorbereitet und in höchster Alarmbereitschaft, sowohl defensiv als auch offensiv. Und wir werden wissen, wie wir sowohl die Öffentlichkeit informieren, als auch mit jeder Bedrohung umgehen können. In den letzten Tagen hatten sich mehrere Seiten um Deeskalation bemüht. Unter anderem hatten die USA mehrere arabische Staaten gebeten, Einfluss auf den Iran zu nehmen. Matthew Miller, Sprecher von US-Außenminister Blinken, sagte in Washington: Wir haben eine Reihe von Kontakten aufgenommen, um mit ausländischen Kollegen zu sprechen und dem Iran diese klare Botschaft zu übermitteln. Sie sollten diesen Konflikt nicht eskalieren lassen. Wir sind weiterhin besorgt über die Gefahr einer Eskalation im Nahen Osten, an deren Eindämmung wir seit den Anschlägen vom 7. Oktober gearbeitet haben, und insbesondere über die Drohungen, die der Iran in den letzten Tagen gegen Israel und das israelische Volk ausgesprochen hat. Doch auch aus dem Iran gab es in den letzten Tagen auf Umwegen offenbar Signale der relativen Zurückhaltung. Medienberichten zufolge ließ Irans Außenminister über den Oman in Richtung USA mitteilen, man werde auf Israels Angriff antworten, aber so, dass eine größere Eskalation vermieden werde. Das habe auch mit innenpolitischen Problemen des Mullah-Regimes in Teheran zu tun, sagt Beni Sabti, die Iran-Experte im israelischen Channel 13. Die Zeit für einen Angriff oder eine Reaktion gegen Israel kommt näher, weil sie uns für den Angriff in Damaskus verantwortlich machen, und wir müssen vorbereitet sein. Aber wir müssen uns daran erinnern, dass der Iran viele gesellschaftliche und wirtschaftliche Probleme hat. Sie wollen keinen Krieg. Sie sehen, was nach dem 7. Oktober mit der Hamas passiert ist. Das wollen sie nicht. Und so läuft zwischen Israel und dem Iran in diesen Stunden vor allem ein psychologischer Krieg, der viele Menschen in Israel sehr besorgt macht und das Land einmal mehr in Alarmbereitschaft versetzt.
Die Zeichen stehen mehr denn je auf Eskalation zwischen dem Iran und Israel. Deshalb hat US-Präsident Joe Biden Israel noch einmal die wörtlich unerschütterliche Unterstützung der USA zugesagt. Zitat: Wir werden alles tun, was wir können, um Israels Sicherheit zu schützen. Währenddessen ist Biden auch innenpolitisch ziemlich gefordert. Der Wahlkampf läuft, keine 7 Monate mehr, dann ist Präsidentschaftswahl in den USA. Es läuft Stand jetzt auf ein Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump hinaus. Nicht zu unterschätzen dabei ist die Frage, wie viel Geld haben sie für ihre Kampagnen zur Verfügung? Ralf Borchardt berichtet.
In den meisten Umfragen lag Joe Biden bisher hinter Donald Trump. Doch in einem Punkt liegt Biden seit langem deutlich vorn, beim Eintreiben von Wahlkampfgeldern. Ende März hatte Bidens Wahlkampfteam nach eigenen Angaben 192 Millionen Dollar in der Kasse, rund doppelt so viel wie Trump. Und Biden gibt das Geld mit vollen Händen aus, schaltet etwa in großem Umfang Wahlwerbung. So schlecht Trump als Präsident war, der Wirtschaft ging es bei ihm noch schlechter. Und schwarze Amerikaner haben es am meisten gespürt, sagt Biden etwa in diesem Werbespot, der gezielt in Ballungszentren mit hohem schwarzen Wähleranteil eingesetzt wird. Donald Trump sorgt mit ganz anderen Aktionen für Aufsehen. Bei Kleinspendern wirbt er etwa für den Kauf einer Bibel für $59,99. Alle Amerikaner brauchen zu Hause eine Bibel. Ich habe viele. Es ist mein Lieblingsbuch, sagt Trump im Online-Video und ergänzt in Abwandlung seines Slogans Make America Great Again: Wir müssen Amerika wieder zum Beten bringen. We must make America pray again. Bei einer Schuhmesse hat Trump goldene Turnschuhe angepriesen. Für $399 das Paar.
The sneakers are a gaudy version.
Die Sneakers sind nur eine schrille Version dessen, was in vielen Kampagnen passiert, auch bei Biden, sagt Chara Torres-Spellacy, Expertin für Wahlkampffinanzierung an der Stetson-Universität in Florida. Produziert werden die Werbeartikel für einen Bruchteil ihres Preises. Der Rest wird als Wahlkampfspende kassiert.
As a campaign donation.
Manche Details sind kurios. Das Gesamtbild ist ernst, meint die Juraprofessorin. Problem Nummer eins: In die Politik gehen vor allem sehr reiche Menschen. Das gilt auch für Abgeordnete und Senatoren.
Well, for a very long time, most members of the House and the Senate have been millionaires.
Seit sehr langer Zeit sind die meisten Kongressabgeordneten und Senatoren tatsächlich Millionäre, sagt Torres Spellacy. Es gibt zwar immer mehr Einzelfälle, in denen Abgeordnete gewählt werden, die kein Vermögen haben, die etwa durch geschickte Social-Media-Kampagnen nach oben kommen, aber das bleibt selten.
It is rare.
Problem Nummer zwei, der Einfluss von Großspendern. Zwar ist der Prozess der Gesetzgebung so kompliziert, dass sich selten nachweisen lässt, dass eine bestimmte Spende, etwa eines Öl- oder Waffenproduzenten, zu einer bestimmten Entscheidung führt, aber die Abhängigkeiten sind da, sagt Torres Spellacy. Es gibt einen Grund, warum manche Leute die Gesetzgebung mit der Wurstproduktion vergleichen. Man will nicht wirklich zuschauen, wie es genau passiert. Doch am Ende, betont die Professorin, ist Geld nicht alles. Schon 2016 hatte Hillary Clinton im Wahlkampf mehr Geld zur Verfügung, doch es gewann Donald Trump. Deshalb ist auch Joe Bidens Geldvorsprung keine Erfolgsgarantie. Das Fazit der Expertin:
Money has a huge influence over American politics.
Geld hat einen großen Einfluss auf die Politik in den USA. Doch am Ende entscheiden die Wähler. Jeder sollte wählen gehen, den ganzen Wahlkampflärm ausblenden und sich sagen, ich wähle den Kandidaten, der meine Interessen vertritt.
Aus den USA hat Ralf Borchert berichtet. Hier noch eine aktuelle Wirtschaftsmeldung. ThyssenKrupp hat vor allem für seinen Standort in Duisburg tiefe Einschnitte angekündigt. Bei Europas größtem Stahlhersteller soll rund ein Viertel der Produktionskapazitäten wegfallen. Jörg Marksteiner schildert, was das für die Mitarbeitenden bedeutet.
Wie viele Arbeitsplätze genau wegfallen, das steht noch nicht fest, denn das ist noch kein fertiges Konzept, was da jetzt auf den Tisch gelegt wurde, eher eine Art Grundlage für die Gespräche, die jetzt folgen sollen mit Betriebsrat und Gewerkschaft. Aber bei diesen Plänen, also bis zu 2,5 Millionen Tonnen Stahl weniger pro Jahr, die in Duisburg dann hergestellt und weiterverarbeitet werden, ja, da ist man normalerweise schon in Größenordnungen von 2000 Stellen und mehr, die dann überflüssig wären. Bei ThyssenKrupp würde dann ja ein Fünftel der Stahlproduktion in etwa stillgelegt. Und natürlich wäre davon vor allem das Hauptwerk in Duisburg sicher am stärksten betroffen, möglicherweise auch Weiterverarbeitung an Standorten wie Bochum oder Dortmund. Denn dieser ganze Verbund mit den insgesamt 27.000 Mitarbeitern, sagt ThyssenKrupp, der ist seit 3 Jahren nicht ausgelastet.
Jörg Marksteiner über Produktionsabbau bei ThyssenKrupp. Mehr als 15.000 Ärztinnen und Ärzte fehlen deutschlandweit in Praxen. Vielerorts arbeiten Mediziner bis weit über die Pensionsgrenze hinaus, weil sie einfach keinen Nachfolger finden. Und bis 2035 werden jedes Jahr etwa 9.000 Ärztinnen und Ärzte aus dem Beruf ausscheiden. So prognostiziert es das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Vereinigung. Das Problem wird sich also noch deutlich verschärfen. Auch im Saarland gibt es verwaiste Praxen, trotz aller Bemühungen von Land und Kommunen, Ärzte vor allem aufs Land zu locken. Aber es gibt auch die guten Nachrichten. René Henken hat sich in Weißkirchen eine erzählen lassen vom neuen Hausarztpaar Keller.
Tatsächlich war es so, dass wir hier im Nordsaarland uns als Familie niedergelassen haben. Wir haben ein Häuschen gefunden und haben gesagt, Mensch, es ist landschaftlich hier sehr, sehr schön. Es ist ein Ärztemangel hier. Und zu Weißkirchen sind wir wirklich auf Umwegen gekommen durch den ortsansässigen Schreiner.
Genau dieser Schreiner hat für Melanie Teller und ihren Mann Uwe gearbeitet. Als er erfahren hat, dass beide eine Landarztpraxis eröffnen möchten, hat er direkt den Weißkircher Bürgermeister Wolfgang Hübschen angerufen.
Es ist ein totaler Mehrwert für unsere Gemeinde. Auch ist ja nicht nur so, dass wir jetzt eine neue Hausärzte dabei bekommen haben, sondern es geht ja auch darum, wenn man junge Familien will, hier ansiedeln, neue oder auch ältere. Man muss eine entsprechende hausärztliche Versorgung haben. Und wenn ich allein schon jetzt die Versorgung im psychischen Krankenhaus sehe, was hier das Problem darstellt, auch bei uns hier im Hochwartraum, ist es immens wichtig, dass das funktioniert.
Im ganzen Saarland gibt es nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung rund 90 offene Hausarztstellen.
Die Prognosen für die kommenden Jahre sind einfach nicht gut. Und da rechnen wir damit, dass die nächsten Jahr pro Jahr 5000 Arztstellen in Deutschland nicht mehr nachbesetzbar sind. Wir als Niederklassenbereich, wir sind hier aber besonders betroffen, weil wir die stärkste Überalterung haben.
Sagt Harry Derouet, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung im Saarland. Außerdem ist mehr als jeder fünfte Hausarzt hierzulande 65 Jahre alt oder älter. Damit ist das Saarland im bundesweiten Vergleich Spitzenreiter. Damit sich wieder mehr Ärzte niederlassen, vor allem auf dem Land, fordert Derouet von der Politik.
Für die Niederlassung müssen die Rahmenbedingungen gebessert werden. Das ist für uns ganz klar. Es muss eine große Initiative zur Entbürokratisierung der Praxen durchgeführt werden und es muss eine Entbudgetierung der Leistung gefordert werden.
Das Problem mit der Bürokratie fängt bereits vor der Eröffnung einer Praxis an. Diese Erfahrung hat auch Melanie Teller gemacht. Sie hat zusammen mit ihrem Mann mehrere Jahre nach einem geeigneten Ort für ihre Praxis gesucht.
Das größte Problem, und das hätten wir im Vorfeld gar nicht gedacht, sind tatsächlich die Räumlichkeiten zu finden für eine Arztpraxis. Die aktuelle Gesetzeslage ist einfach so, dass es da ganz viele Anforderungen gibt an eine Praxis. Ganz unterschiedliche, die man alle erfüllen muss. Und es ist unheimlich schwer, in einem Bestandsgebäude oder in Altbauten all diese Vorlagen zu erfüllen.
Melanie und Uwe Keller haben nun im Haus des Gastes in Weißkirchen ihren idealen Ort für ihre Praxis gefunden. So können sie auch ihre Denkweise von einer Patientenversorgung umsetzen.
Dass wir zurückgehen, so ein bisschen in die Zeit, wo der Hausarzt nach Hause kommt, zu Patienten, die vielleicht nicht so mobil sind oder die sich das vielleicht nicht leisten können. Alle sollten eine ärztliche Versorgung haben. Und es geht so viel in unserer Welt zu Lasten von Wirtschaftlichkeit. Ja? Und wir würden ganz gerne das etwas kombinieren mit Herzlichkeit.
Weißkirchen hat, anders als andere Orte im Saarland, ihre Ärzte gefunden. René Henken hat berichtet. Zum Wetter. Mal Sonne, mal Wolken heute, aber es bleibt trocken und die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 Grad im Hochwald und 22 Grad an der Goldenen Brem. Morgen gibt's erstmal Frühnebel, später scheint dann viel die Sonne bei sommerlichen Temperaturen bis 26 Grad. Am Sonntag mal Sonne, mal Wolken, aber wohl wieder kein Regen bei bis 21 Grad. Das war die SR-Info, Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue, ich wünsche einen sehr schönen Nachmittag. Tschüss!
SR Info. Auslandspresseschau.
Viele Kommentare der internationalen Presse beschäftigen sich heute mit den aktuellen geopolitischen Spannungen. Das Wall Street Journal aus den USA kommentiert die Ankündigung des Weißen Hauses, Israel im Falle eines iranischen Angriffs zur Seite zu stehen. Der Iran ist eine opportunistische Macht, die sich Israels Zerstörung verschrieben hat. US-Präsident Biden und die Demokraten haben Amerika dennoch weiter auf Abstand zu Israel gebracht. Die Biden-Regierung mag gedacht haben, dass ihr Anti-Israel-Schwenk die Kämpfe beenden würde, hat aber das Risiko eines noch größeren Krieges mit dem Iran erhöht. Der verspätete Tonwechsel beim Weißen Haus ist willkommen, wäre aber effektiver, wenn er der Beginn von Bemühungen wäre, Bidens Bruch mit Israel zu reparieren. Ein Verbündeter des Iran ist Russland, das die Beziehungen zu China offenbar ausbauen will. Dazu dient nach Meinung der lettischen Zeitung Nead Kariga Rita Avise auch der jüngste Besuch des russischen Außenministers Lavrov in China. Lavrovs Besuch in China und die gemeinsame Erklärung der französischen und britischen Außenminister Séjourné und Cameron vergangene Woche zur Schaffung einer neuen Entente haben die Konturen der neuen globalen Konfrontation klarer umrissen. Auf der einen Seite steht die europäische Zivilisation mit ihren demokratischen Werten und auf der anderen Seite die asiatische Zivilisation mit ihrem hierarchischen Regierungsmodell. Die dänische Zeitung Jyllandsposten beschäftigt sich mit der Positionierung Japans in einer neuen Weltordnung. Das Land der aufgehenden Sonne war lange Zeit ein schlummernder Riese in der Militärpolitik. Aber unter dem Einfluss des aggressiven Kurses Russlands hat Tokio seine Haltung in den letzten 18 Monaten drastisch geändert. Nach Februar 2022 hat der Krieg Russlands in der Ukraine und die Rolle, die Peking bei der Unterstützung des Kremls gespielt hat, die Japaner wirklich getroffen. Das Bündnis zwischen Tokio und Seoul und den USA stellt zwar eine Art Sicherheitsgarantie dar, doch herrscht unter den verbündeten Ländern, ähnlich wie in Europa, eine wachsende Unsicherheit darüber, was dies in der Praxis bedeutet. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Beate Rüsopp.